Wie viel von deinem Studium kannst du in der Real, also in der Realität, in der Industrie jetzt noch anwenden?
Ja, um ehrlich zu sein, was ich studiert habe, ist mein Hobby geworden.
Oh, okay, ja, auch gut, ja.
Mir ist auch gut. Ich meine, das ist total schwierig, ehrlich geworden, sein Hobby und Arbeit zu verbinden. Also man
Ja.
muss leben und man muss sich einfach der Gesellschaft und der Umwelt anpassen, so wie
Ja.
eine Pflanze. Aber ich kann praktisch gar nichts mehr von meinem Naturstudium verwenden. Also ich habe
Okay.
immer versucht, auch selbst was auf die Beine zu stellen, dass man praktisch Pflanzenstoffe so kosmetisch oder in der Pharmaindustrie nutzen kann. Aber das ist total schwierig, hier auf dem Markt erstmal reinzukommen.
Ein Teaser auf Theorie und Praxis, so nah beieinander, wie man es wahrscheinlich selten in einem Life Science Podcast zu hören vermag. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Life Science Society, dem 360-Grad-Podcast mit dem Menschen im Mittelpunkt. Der dritte Mensch, den wir in den Mittelpunkt rücken, blickt auf eine Karriere, die wie ein interdisziplinäres Lehrbuch über Wissenschaft, Praxis und Innovation wirkt. Sie hat nicht nur in der Wissenschaft Großes geleistet, sondern auch im akademischen Bereich als Dozentin und in der Produktentwicklung. Wir sprechen über ihre akademischen Wurzeln, die Bedeutung von patientenzentrierten Ansätzen in der klinischen Forschung und ihre Vision für die Zukunft der Gesundheitsdienste. Los geht's. Wir begrüßen in der Life Science Society Dr. Heidi Riedel-Akomo. Hallo Heidi, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Katrin. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei
Ja,
zu
ich habe
sein.
gerade schon mit dir besprochen, dass es ja um die Weihnachtszeit jetzt alles ganz schön hektisch bei uns ist, weil zu dem, was wir alles gerade schon gehört haben, bist du auch noch Mama von vier Kindern. Respekt. Da freue ich mich umso mehr, dass du den Weg heute zu mir geschafft hast. Erstmal herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, Katrin. Ja, eine Mama findet immer den Weg und wir sind organisatorisch gut aufgestellt. Deswegen
Da
können wir
hast du mal.
alles abdeckeln.
Genau so ist es, genau
Ja.
so. Ja, jetzt möchten wir erstmal die Heidi kennenlernen. Wer bist du? Was möchtest du uns von dir erzählen?
Okay, also vielen Dank. Ich fange mal an. Also ich bin Heidi, gebürtig aus Sachsen und habe eigentlich Ökologie und Umweltschutz studiert, weil ich die Natur über alles liebe und wollte sie auch verstehen. Und ich habe dann lang gearbeitet, auch im Görlitzer Naturkundemuseum, mich immer mit Freilandarbeiten beschäftigt. Aber irgendwann ist mein Weg nach Berlin geführt, hat mein Weg nach Berlin geführt. Ich habe weiter studiert und mich dann Richtung Pflanzenbiotechnologie entwickelt, was auch total mein Herzstück ist. Dort habe ich dann auch im Labor meinen Mann kennengelernt. Man trifft sich immer wirklich einfach, wenn man auf derselben Wellenlänge schwebt.
Schön.
Und jedenfalls haben wir beide promoviert, er in Genetik und ich dann in Pflanzenbiotechnologie. Ich habe super gern mit meinen Studenten zusammengearbeitet, bin mit ihnen durch Berlin und außerhalb Berlin gehirscht, um sie praxisnah, sage ich mal, anzuziehen, wie so die
Okay.
Pflanzen, wie
Ja.
meine Pflanzen. Und jedenfalls habe ich dann noch sehr lange an der Hochschule in Berlin als Dozentin gearbeitet, auch noch in meiner Freizeit meine Studenten bespaßt, weil ich immer wollte, dass die wirklich dort ankommen, wo sie hinwollen. Und ich bin dann aber in die Pharmaindustrie abgeschweift, sage ich mal, weil das als Familie finanziell besser zu stemmen ist. Und ja, seitdem bin ich in der Pharmaindustrie tätig, habe schon verschiedene Stellen mir angeschaut, mich eingearbeitet und ja,
Ja,
ich fruchte jetzt in einer neuen Firma.
genau, das haben wir
Ja.
schon gehört. Genau. Ja, dann erzähl uns mal, du hast jetzt schon kurz gesagt, wie es zu dem Studium kam, dass das einfach dein Interesse ist. Das merkt man schon, wenn man dir zuhört, dann merkt man schon gleich, dass da das Herzblut mitschwingt. Das ist
Es
schön.
schwingt nicht nur der grüne Daumen, das schwingt das
Ja.
ganze Herz, ja.
Ja, das glaube ich. Ja, ich habe
Ja.
gestern lustigerweise von meinem Sohn erfahren, bei uns kam der Nikolaus gestern Abend und dann war er zutiefst enttäuscht, dass er kein Mikroskop geschenkt bekommen hat. Gut, dass die Informantin vom Nikolaus bis gestern nichts davon wusste, dass er sich ein Mikroskop wünscht, aber
Ja.
der ist auch schon ganz, er will immer Experimente machen und deshalb anscheinend scheint es in die Richtung zu gehen. Weiß nicht, woran es liegt. Also, war
Ist
das
die
bei dir
nächste
auch so?
Generation? Bei mir war es auch so, aber ich sag mal so, der Weihnachtsmann kommt ja bald, deswegen kann man das ja auf dem
Ja,
Schirm haben.
genau. Ja.
Bei mir war es wirklich auch so. Mein Vater hat mir mal vor einem Zahnarzttermin, dass ich keine Angst hatte, in Görlitz ein Mikroskop bei Karstadt gekauft.
Ja, siehst du, cool.
Und dann ging es los, weil man wollte immer wissen, was ist das, was kann ich nicht mit bloßem Auge sehen, aber es gibt
Ja.
es doch. Und genauso fängt das an. Und dann will man halt mehr wissen, mehr verstehen. Ja.
Wow.
Ja.
Das ist immer, na, dann schauen wir mal, wo es für die Rudi hingeht. Ne? Ja,
Viel
das ist
Glück.
dann gut. Ja, genau.
Ja.
Ja, dann hast du, wie gesagt, das Studium gemacht, hast promoviert. Das ist ja schon eine Welt für sich, so die akademische Welt, oder?
Ja, die akademische Welt ist sehr herausfordernd, muss ich
Ja.
sagen. Also man lernt also wirklich auf internationaler Ebene super viele Menschen kennen. Man lernt auch neue Freunde kennen neben der Arbeit. Und ich finde es immer schön, wenn man zu ganz, ganz wenigen, die einem wirklich ans Herz gewachsen sind, immer noch Kontakt hat.
Das
Und
stimmt.
da finde ich es auch immer schön, so ehemalige Studenten, die ich so betreut habe, die dann wieder zurückgegangen sind in ihr Heimatland, dass man zu denen noch so Verbindung hat.
Okay, oh, das ist schön, das glaube
Ja,
ich. Da sieht
ich
man
da
auch
weiß
so
ich,
die
ja.
Ernte, ne? Deine Pflege, wie du dich um sie gekümmert hast, genau. Ja.
Ja, das ist für mich wie so eine Zeitreise, dass ich praktisch sehe, wie aus so einem kleinen, naja, Samen jetzt nicht, aber aus einem
Ja.
kleinen Studenten haben auch welche promoviert. Also das
Okay,
finde ich dann
cool.
super schön, wo ich denke, okay, einen kleinen Teil habe ich sie begleiten können, ja.
Das ist toll.
Ja, genau.
Jetzt ist es ja bei mir so, also ich habe ja BWL studiert, also ich weiß noch, ich habe ja ein duales Studium gemacht und war dann erst im Unternehmen und bin dann halt quasi an die Hochschule gegangen. Und mein Pate damals im Unternehmen hat zu mir als hochmotivierter junge Frau gesagt, also 80% von dem, was du da lernst, kannst du anschließend vergessen, brauchst du eh nicht mehr. Das hat mich etwas irritiert, aber jetzt so zurückblickend muss ich ihm dann doch, also klar, naja, doch, also er hat irgendwie schon recht gehabt. Wie ist es bei dir? Wie viel von deinem Studium kannst du in der Real, also in der Realität, in der Industrie jetzt noch anwenden?
Ja, um ehrlich zu sein, was ich studiert habe, ist mein Hobby geworden.
Okay, ja, auch gut, ja.
Mir ist auch gut. Ich meine, das ist total schwierig, ehrlich geworden. Sein Hobby und Arbeit zu verbinden. Also man
Ja.
muss leben und man muss sich einfach der Gesellschaft und der Umwelt anpassen, so wie
Ja.
eine Pflanze. Aber ich kann praktisch gar nichts mehr von meinem Naturstudium verwenden. Also ich habe
Okay.
immer versucht, auch selbst was auf die Beine zu stellen, dass man praktisch Pflanzenstoffe so kosmetisch oder in der Pharmaindustrie nutzen kann. Aber das ist total schwierig, hier auf dem Markt erstmal reinzukommen. Also
Okay.
entweder fehlt einem da die Expertise, obwohl ich lange Erfahrung damit habe, aber
Ja.
es gibt immer so Knockout-Punkte und deswegen habe ich mich entschieden, wir müssen als Familie leben
Ja, so ist
und
es.
ich mache praktisch alles andere dann in meiner Freizeit.
Okay. Wobei ja gerade, also auch in unserem Kundenstamm, das Thema Cannabis gerade ja doch in aller Munde ist.
Ja.
Da, ja, das wäre das was dich interessieren würde.
Cannabis, muss ich ehrlich gestehen, ehe das so ein Wellenschlag gemacht hat, habe ich das vor 15 Jahren schon an der TU während meiner Promotion im Gewächshaus angebaut, weil
Ja.
Cannabis ist für mich eine Pflanze. Ich sehe die jetzt nicht von der Drogenproblematik her, aber
Nee.
die ist so eine Allrounder-Pflanze. Heilpflanze, Nahrungsmittel, Baustoff,
Stimmt.
Textil. Und ich habe das einfach gesehen. Wir haben so Screenings gemacht von Pflanzen und die ist unheimlich reich an so Inhaltsstoffen, die wir einfach nutzen können. Und ich hatte dann mich auch, weil ich das so spannend fand, in der Nähe von Dresden gibt es eine Firma, die ist, sage ich mal, durch die Decke geschossen, weil die so eine Lizenz von der BfArM bekommen haben,
Ja.
Cannabis anzubauen. Jetzt habe ich, wie hießen die? Habe ich jetzt vergessen. Aber Dresden-Ebersbach, dort sollte ich eigentlich das Labor aufbauen,
Ja.
das In-vitro-Labor, weil ich kenne mich ja aus mit so Sterilkultivierung. Und jedenfalls war das schon zu spät, weil ein früherer Student von mir hat
Ach.
sich nicht getraut, mir Bescheid zu sagen, weil der dachte sich, oh nein, wie kann ich jetzt meiner Dozentin sagen, dort ist eine Stelle in der Cannabisproduktion frei? Das war ihm irgendwie so peinlich. Und ich habe
Ach
aber
Gott.
gesagt, Mann, das ist mein Ding. Hättest du mir mal
Ja.
eher Bescheid gesagt. Und die
Oh.
Stelle war dann schon leider besetzt.
Ja.
Die hat mich nur so als, sag ich mal, Referenz angeguckt. Die war eigentlich schon vergeben, die Stelle. Aber das wäre, sage ich mal, für mich so ein wirklicher Traum gewesen, ein
Ja.
Labor aufzubauen, zurück zur Materie und vor
Ja.
allem zurück in die Heimat.
Ja,
Weil es ist
stimmt.
ja praktisch Sachsen wieder und
Ja.
das wäre alles unter einen Hut zu kriegen gewesen.
Naja, wer
Aber
weiß. Man weiß ja nie, wo die Reise noch hingeht, oder?
ja, genau. Also
Genau.
ich bin da ganz offen.
Ja, genau. Deine Reise hat dich ja dann stattdessen in die klinische Forschung gebracht.
Genau.
Dann erzähl uns mal darüber was.
Genau, also ich bin dann nach meiner, sag ich mal, akademischen Karriere, wo ich immer noch so zweigleisig gefahren bin zum Teil, da hatte ich dann schon Vollzeitjob hier in Berlin bei einer großen Pharmafirma, habe ich nicht loslassen können von meinen Studenten und hatte dann immer nach dieser Vollzeitstelle immer einmal die Woche noch bis abends 8 um 9 war ich dann an der Hochschule, um meinen Lehrauftrag zu erfüllen, weil ich immer noch so gehofft hatte innerlich, ich schaffe es.
Ja.
Ich schaffe es. Ich habe mich auf Professuren vorbereitet, mich 100 Mal beworben. Ja, aber es sollte anders sein und ich habe jetzt mein Schicksal so erstmal in Kauf genommen.
Ja.
Ich bleibe in der klinischen Forschung und habe jetzt schon verschiedene Stationen mir angeguckt, so von Pharmalogistik. War ich jetzt 3 Jahre und jetzt bin ich in einem Start-up, ist ein deutsches Start-up und von da fühle ich mich super wohl.
Ja,
Und
das
ich
hört
habe
sich
halt
gut
auch über die Zeit kennengelernt, man kann nicht alles haben, man kann nicht nette Kollegen und einen tollen Job haben. Deswegen,
Okay, ja.
also das ist total selten, habe ich für mich rausgefunden.
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, mir ist einfach die Arbeitsatmosphäre und ein tolles Team extrem wichtig geworden, nach
Ja.
vielen Backpfeifen.
Okay.
Und deswegen mache ich super gern meinen Computer an. Ich freue mich auf meine Kollegen.
Ja, das
Wir
ist schön.
treffen die auch live und deswegen die Arbeit läuft bei mir einfach so. Das macht Spaß, sich in neue Sachen reinzuarbeiten, aber es hat nichts mit meinem Studium zu tun.
Ja, das solange es Spaß macht, ist es ja erstmal egal, ne? Ja.
Genau.
Jetzt hast du ja auch schon in großen Unternehmen gearbeitet und jetzt in einem Start-up. Was ist für dich der Unterschied in der Arbeitsweise?
Oh, im großen Unternehmen muss ich sagen, ist sehr vieles zähflüssiger, langsamer, weil
Ja.
man halt viele Hierarchien hat und
Ja.
eh dann so Informationen oder der ganze Kommunikationsweg einmal durchläuft, von oben bis nach unten vom Management. Das dauert lange, ehe da so Entscheidungen getroffen werden. Und hier bei dem Startup, das ist gerade auch am Expandieren, auch in den
Okay.
USA.
Wow.
Also hier geht im Moment ziemlich alles durch die Decke, muss ich sagen.
Ja, sehr gut.
Das freut mich total für das Unternehmen. Aber hier ist total dynamisch noch und ganz kurze Wege. Willst du was wissen? Zack, hast einen Ansprechpartner, Entscheidung wird gefällt, du machst das. Und das ist in großen Unternehmen, was ich kennengelernt habe, gar nicht so.
Ja, das stimmt.
Ja.
Was machst du da jetzt genau im Moment?
Ich arbeite von zu Hause, das ist mir extrem wichtig.
Ja, kenn ich, ja.
Ich sehe aber alle 3 Monate machen die so ein Treffen für alle Mitarbeiter, die Homeoffice arbeiten, dass man sich live sieht. Da hält die Firma extrem Wert drauf. Und ich arbeite jetzt in der klinischen Forschung mit diesem eTMF, mit dem Trimesterfine heißt das, und bin für die ganze Quality Review von Dokumenten, was noch fehlt. Praktisch alles, wenn die Studie gelaufen ist, dass die Auditoren das dann inspizieren können, ob die Studie alles korrekt war, ob sie was zu meckern haben.
Okay.
Sage ich jetzt mal so
Ja,
salopp.
genau.
Ja.
Unser Podcast hat ja so ein bisschen das Ansinnen, wie auch immer, dass wir für junge Studenten, die jetzt irgendwie vielleicht kurz vorm Abschluss stehen und noch so keine Ahnung haben, wohin ihr Weg gehen soll, Was würdest du denn oder welchem Studenten würdest du sagen, die klinische Forschung ist ein interessanter Bereich, da könntest du dich mal umgucken? Was muss man dafür mitbringen, um sich da wohlzufühlen?
Ich muss sagen, die klinische Forschung ist wie so ein zweites Standbein für Naturwissenschaftler geworden. Also ich
Okay.
kenne so viele Naturwissenschaftler, weil es total schwierig in Deutschland geworden ist, wirklich in der Forschung tätig zu sein.
Ja, das stimmt.
Also die, die ich kenne, gehen ins Ausland, Kanada, USA oder England. Wer hier geblieben ist, ist entweder Projektspringer. Und das ist, wenn du, sobald du Familie hast, ist das nicht mehr zu stemmen, weil alles sehr ungewiss ist. Oder die gehen ins Lehramt übrig, über. Also ich kann nur sagen, die klinische Forschung halt ist so divers. Man kann reinschnuppern, man muss sich aber anpassen, weil ich bin eigentlich so ein Freigeist. An der Uni konnte ich, zack, Studenten nehmen raus mit denen. Da muss
Ja,
ja echt niemand fragen. Hier ist alles sehr strikt geregelt und jeder weiß
genau.
über alles Bescheid. Also hier wird alles getrackt. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten damit, muss ich sagen, weil
Ja.
ich bin sowas nie gewohnt gewesen. Ich bin einfach Laborgewächshaus, rein, raus, Exkursion geplant. Ich konnte machen, was ich will, habe aber meine Ergebnisse geliefert. Das ist in der klinischen Forschung nicht so. Da arbeitest du praktisch so im Flow, was vorgegeben ist, sage ich es mal.
Ja, ich glaube, das ist der größte Punkt, wenn man aus dem Studium übergeht. Also ich hatte das mal, ich meine, ich mache den Job jetzt auch schon ein bisschen länger und hatte damals eine Absolventin, die dann bei Böhringer zum Vorstellungsgespräch war. Und die
Ja.
war auch vollkommen überfordert mit dem, mit der Größe, mit der Lautstärke, mit der Geschwindigkeit, mit den Regularien. Ich glaube, wenn man so aus der Forschung an der Uni kommt, ist das so eine ganz andere Welt, die Industrie, oder?
Ganz, ganz anders. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und ich kenne meine Natur, wie ich selber bin. Und ich wusste, so ein Freigeist wie ich brauche keinen Vorgesetzten.
Ja.
Ich wusste selber, ich habe meine Projekte und mache selbst mein Ding, publiziere dann die Ergebnisse. Aber man muss halt wirklich in der heutigen Zeit lernen, sich anzupassen, um zu überleben. Das habe ich auch gelernt. Ich habe auch oft schon die Stellen gewechselt,
Ja,
sage
naja,
ich so.
ja.
Manchmal bleibt einem kein anderer Schachzug mehr übrig, aber man muss sich einfach anpassen. Ja.
Ja. Woran glaubst du, dass das liegt, dass es in Deutschland so schwierig ist zu forschen und dann die Menschen lieber ins Ausland gehen?
Ich denke, es liegt an finanziellen Mitteln. Es
Okay.
liegt einfach an Finanzen und wie du nach dem Studium wirklich weiter betreut wirst, weil ich habe selbst bei mir erlebt, Studium zu Ende, du hast deinen Abschluss und dann bist du wie eine Nummer einfach weg. Da kenne
Okay.
ich so viele, also auch die so Richtung Neurowissenschaften promoviert haben. Wenn du fertig bist oder Stipendium ausläuft, bist du
Und
einfach
tschüss.
weg vom Fenster, ja.
Ja.
Oder wenn das Projekt ausläuft. Also ich habe zwei ehemalige Kollegen, aber das waren wirklich solche Durchreißer. Das habe ich noch nie gesehen. Die haben bei uns im Nachbarinstitut promoviert und die sind beide Professor geworden. Einer
Okay.
in Wien und einer in Zürich. Den beiden gönne ich das vom Herzen, weil ich weiß, die zerreißen sich für die Wissenschaft. Die hatten auch
Ja.
eine super Reputation schon während der Promotion auf zig Kongressen. Also, denen gönne ich das von Herzen,
Ja.
aber das sind Einzelfälle.
Ja.
Das sind echt Einzelfälle, ja.
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 Wir merken es halt oft in der Vermittlung, also ich meine, es gibt ja dann noch die Möglichkeit zum Postdoc, ein paar Jahre oder wie auch immer, aber das ist jetzt so meine Erfahrung der letzten Jahr, 11 Jahre jetzt mittlerweile in dem Umfeld, dass der Umstieg, je länger man doch in dem akademischen Umfeld ist, dann in die Industrie irgendwie umso schwerer ist, weil
Ja.
die Leistung, die man an der Uni erbracht hat, auch irgendwie nicht so anerkannt wird von der Industrie.
Ja,
Ja.
nee,
Das
das
ist ein bisschen
stimmt.
schade.
Also,
Ist. Ja.
das ist eigentlich total schade, aber meistens ist es beim Postdoc auch so, hat mein Mann erlebt, du musst fast das Geld mitbringen, um
Ja,
Postdoc
genau.
machen zu können. Und
Ja.
deswegen haben wir beide dann einen Cut gemacht.
Ja.
Wir sind einfach für die Familie da, wir müssen für die Kinder sorgen und
Ja.
da muss man dann einfach zurücktreten können.
Ja,
Und
manchmal ist es leider so.
ja.
Dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, was mich auch irgendwie jeden Tag beschäftigt. Wie schaffst du es als Working Mom, wie man so schön sagt, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen? Weil also ich komme schon manchmal an meine Grenzen, muss ich gestehen.
Ja, Katrin, ich bin jeden Tag an meinen Grenzen.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, wir sind, sag ich mal, in dem Maß gut aufgestellt, weil mein Mann und ich, wir sind ein super Team.
Ja, das ist
Wir
toll.
müssen uns nicht gut groß abreden. Also wenn einer nicht kann, springt sofort der andere rein. Die Jungs, die Teenager, die müssen auch mit ran.
Ja.
Auch wenn es darum geht, den Kleinen in der Kita abzuholen, müssen die auch mitmachen. Und ich muss sagen, durch den flexiblen Job,
Ja.
das ist für mich wie ein Lottogewinn.
Ja.
Und die sagen da auch nichts. Ich sage einfach, ich muss schnell in die Kita. Mach mal, kannst alles nacharbeiten. Also das ist wirklich so ein Bonus. Ansonsten würden wir
Wäre es
nur
nicht machbar.
rotieren. Nee, es wäre
Ja,
nicht machbar. Und
genau.
für mich ist es dann aber auch so, ich setze mich dann abends nochmal ran, erledige
Ja.
das, was ich so durch meine Shuttlefahrten an
Ja,
Zeit jetzt nicht bewältigen konnte, das mache ich dann einfach abends.
ja.
Und das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Genau. Also das ist wirklich von der Firma ein großes Entgegenkommen, muss ich sagen.
Das war auch bei mir jetzt bei der Gründung von LAMHR. Ganz klar, ich kann es nur im Homeoffice abdecken. Also wir sind auch 100% remote. Wir treffen uns in unserem Fall jetzt einmal im Monat, weil der Umkreis, naja, geht noch. 200 Kilometer so ungefähr. Also insofern geht das noch.
Ja, das ist
Aber
richtig.
ich könnte es nicht. Also ich habe vorher in Frankfurt gearbeitet, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Ja, dann bleibt einfach nur noch Teilzeit übrig, weil der Kindergarten hat nun mal Schließungszeiten und die Schule hat Hausaufgaben und wie auch immer. Also es ist gar nicht
Ja.
machbar.
Nee, ich weiß, also wir haben schon, also ich an allen Enden, weil wir wohnen total zentral in Berlin, aber an allen Außenpunkten zu Brandenburg gearbeitet.
Okay.
Und als wir, sage ich mal, jetzt nur drei Jungs hatten,
Ja.
hat mein Mann in Paris gearbeitet, weil es
Oh,
hier echt
wow.
schwierig war, reinzukommen. Also
Okay.
der Sprung vom akademischen Bereich in die
Genau.
Industrie ist ein
Genau.
absoluter Knackpunkt. Und
Ja.
ich war dann mit drei Kindern hier, hatte meinen Lehrauftrag und er ist immer nur hin und her nach Paris
Wow.
geflogen.
Okay.
Also wir haben auch schon alle Hürden, muss ich sagen, nehmen müssen. Wir haben es immer geschafft,
Ja.
irgendwie. Wo man
Perfekt,
sich
ja.
dann im Nachhinein echt fragt, boah.
Wie haben wir das geschafft, ne?
Ja, also das
Ja.
ist manchmal wirklich, da denke ich, einer passt von oben auf und
Ja, genau,
lenkt
ja.
einen so.
Ja.
Aber es ist wirklich manchmal echt schwierig, in was so für Situationen man schlittert,
Ja.
um einfach nur klarzukommen, ja.
Und dann denkst du, wir sind alle irgendwie gut gebildet, gut ausgebildet. Das kann doch gar nicht sein, ne? Das ist dann
Ja.
doch so schwierig manchmal ist.
Also extrem. Also ich war schon ein paar Mal, also extrem dieses Jahr, kurz davor, dass wir sagen Deutschland Ahoi.
Ja.
Es ist einfach so, es ist in anderen Ländern besser, muss ich sagen. Auch, dass man als, vor allem jetzt als Mutter, mehr unterstützt wird, gerade Arbeit also unter einen Hut zu bringen. Also vor allem, wenn man in so einer Stadt alleine ist, das dann immer zu managen, ist manchmal wirklich schwierig. Da ist auch null so Entgegenkommen von anderen, sage ich mal, Einrichtungen, die so sagen, oh, wir puffern jetzt mal das und das noch ab. Ist gar nicht. Deswegen habe ich dies ja ein paar Mal gesagt, Koffer packen und weg hier.
Ja. Es ist so undankbar, kommt es einem manchmal vor. Und wenn ich dann die ganzen LinkedIn-Beiträge lese, von wegen, ja, ihr seid ja alle nur so faul und wollt daheim eure Wäsche machen oder wie auch immer und wollt deshalb remote arbeiten, da kriege ich einfach die Krise.
Ich
Weil.
habe mal sowas gelesen bei euch oder die Petter hatte das gepostet.
Ja, kann
Jemand,
sein.
ja, und da dachte ich mir so, das kann nicht wahr sein. Das sind solche, die nur sitzen und nichts machen und
Ja.
die Hand aufhalten. Die haben
Ja.
Zeit, solche Beiträge zu schreiben.
Ja, das stimmt.
Also,
Ja.
oh.
Ja. Ja, es ist traurig, weil wenn man überlegt, wie viel Kompetenz von Frauen in erster Linie sind halt nun mal meistens die Frauen, dadurch unserer Wirtschaft komplett verloren geht, dass
Ja.
es dann heißt, ja, aber wir müssen ins Büro, weil bla 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 oder Ich meine, klar, wenn man im Labor arbeitet, braucht man nicht drüber reden. Ja, ich muss dahin. Aber auch
Genau.
da gibt es ja Dokumentation und so weiter, die auch von daheim gemacht werden kann. Also es ist ja immer, oder auch mit Schichtsystem, ja, klar muss ich hin, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten zu sagen, ja, dann sind es einfach weniger Schichten oder wie auch immer, oder wir müssen flexibler sein. Ich glaube,
Ja.
wenn man will als Arbeitgeber, geht das.
Aber viele wollen nicht.
Genau.
Die wollen nicht, dass man ein Spagat schafft, wo man glücklich ist. Ja.
Ja,
Die
ja.
wollen dich einfach aussaugen und dann gucken, und die riskieren lieber, entweder du gehst oder leidest am Burnout,
Ja.
statt sowas. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, jetzt bei der Firma zu sein.
Sehr schön.
Ich kann es auch sagen, das wird ja
Gerne.
vielleicht dann aus. Das ist eine Firma, die ist in Tübingen auch als Start-up rausgekommen vor 24 Jahren.
Wow.
Das haben Epidemiologen rausgestampft aus dem Boden, und die heißt Immatex. Und die machen, die haben sich spezialisiert in der Krebstherapie, und die haben solche Erfolge. Und bei der Firma sehe ich extrem, die kümmern sich um die Patienten. Also viele, die sagen ja immer so, Global Patient Centric Service, also der Patient ist unser Ei, auf was wir aufpassen müssen. Alles Pustekuchen, alles Pustekuchen. Kann ich dir sagen, ist nur Taschen füllen und tschüss. Und das
Ja.
finde ich schade. Und bei der Firma, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, ich bin ja erst seit Oktober da, bin
Schön.
ich wirklich begeistert. Deswegen freue ich mich auch immer da.
Das ist schön. Ja,
Ja.
wir haben es ja auch. Also unser Motto ist ja auch, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja.
Und auch, ich war ja vorher auch immer in Konzernen tätig, wo das überall auf den schönen Werbeplakaten stand.
Ja.
Aber die Realität ist dann doch meistens anders. Und ich glaube tatsächlich, weil wir sind ja auch noch klein, und wenn ein Unternehmen jetzt auch eher ein kleineres ist, ich glaube, da sind die Werte halt einfach noch Werte, die man wirklich hat und die nicht nur da sind, damit sie irgendwo nach außen schön aussehen. Und das ist
Ja,
der große
ja.
Unterschied, ja.
Ja, nee, also was ich dann manchmal so auf LinkedIn sehe, wie man sich so, weißt du,
Präsentiert.
profiliert, oh,
Ja.
da denke ich mir, oh, kratz nur ein bisschen an der Fassade. Wenn die abfällt, siehst du das wahre Gesicht, wie die
Ja.
Leute einfach fertig gemacht werden. Das ist Wahnsinn. Und die Leute, ich habe es in der letzten Firma so kennengelernt, die hier in Europa sind, das sind Studierte, das sind Akademiker, Promovierte. In den USA, das sind überhaupt nichts gegen Krankenschwestern, aber uns sitzen Nurses, Krankenschwestern im Upper Management, und die sagen dann uns, was wie geht und dies und das und das. Ich fand es gruselig zum Schluss, richtig gruselig. Das hat nichts gegen Krankenschwestern, überhaupt nichts, aber die Art, wie man sich gibt und andere, die eine höhere Bildung haben, so runterpusht, ja. Ist für mich ganz schlimm, ist richtig traurig. Ja.
Ja, weil wir sollten ja eigentlich das eigentliche Ziel, den für die Patienten was zu tun, sollte ja dabei nicht aus den Augen verloren werden.
Ja, also bei mir, wir hatten es schon mal probiert, sage ich mal so, das schon ein bisschen her mit meinem Mann und noch einem, wie so eine kleine Biotech-Firma zu gründen. Weil wir wollten einfach aus der Schiene rauskommen, aus dem Angestelltenverhältnis, weißt du?
Kenn ich,
Die
ja.
Idee stand, die Idee war auch super, und wir alles drei waren, sag ich mal, Wissenschaftler aus verschiedenen Ebenen. Mein Mann Genetik, ich aus der Biotech, und der dritte hatte mit Stammzellen zu tun. Was das Schlimme war, wir haben uns dann wirklich, ich glaube, alle 2 Wochen immer getroffen, Ideen ausgetauscht. Und dann haben ich und mein Mann festgestellt, der zieht nur die Ideen ab und
Oh
unsere
nein.
Kontakte.
Oh
Und
nein.
dann habe ich auch gesagt, ey, sorry, also so läuft das nicht. Und das finde ich einfach so traurig, dass man nicht mal zu dritt in der Lage ist, weißt du,
Ja.
Ideen zu teilen und dann ehrlich, auf einer ehrlichen Basis zusammenzuarbeiten.
Ja, das ist sehr schade.
Das
Ja.
ist sehr schade. Deswegen habe ich dann gesagt, also mit sowas gehe ich gar nicht weiter. Also
Nee.
überhaupt nicht. Dann weißt du nicht, was später noch kommt. Ja.
Ach Mensch, Mensch.
Schade. Naja,
Aber wie
aber
gesagt,
du.
du bist ja noch jung. Man weiß ja nicht, was da alles noch kommen kann. Ne? Ja.
Genau.
So ist es.
So ist das,
Ich habe
ja.
ja auch erst mit 41 die Firma gegründet. Also insofern, genau, es sind noch alle Optionen
Okay.
offen.
Ach so, ja.
Siehst du? Also deshalb, ja. Ja, gibt es denn noch irgendwas, was du also wenn du jetzt heute zurückblickst und dich als Studentin siehst, was würdest du dir oder was würdest du den Studenten heute gerne raten, die jetzt da stehen und sich gerade fragen, wo soll es hingehen?
Also, was kann man Studenten heute raten? Was ich raten würde, das Studium ernst zu nehmen, das Studium fertig zu machen. Auch wirklich versuchen, im Studium schon einen Job zu finden, dass man zum Beispiel sich als Werkstudent bei Firmen vorstellt, wo die Reise hingehen soll. Das ist extrem wichtig. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich sehe, die das gemacht haben, die haben eine längere Arbeitserfahrung wie ich. Und meistens übernehmen die Firmen dich dann sofort. Das habe ich gesehen. Also das finde ich extrem wichtig, dass man wirklich an seiner Materie festhält, alles zu geben. Und ich muss sagen, auch wenn der Schritt vielleicht manchmal riskant ist, aber auch im Ausland gucken. Da, also ich kann es für mich nur sagen, hätte ich die Chance gehabt, ich wäre weggegangen. Ich wäre einfach weggegangen, um wirklich meinen Traum zu leben. So ist es einfach. Ja. Da ist Deutschland nicht mehr so offen. Oder man wird halt, sage ich mal, als Projektspringer durchgereicht. Und ich kenne viele von meinen Freundinnen oder Ex-Kollegen, die es nicht geschafft haben, eine Familie zu gründen, weil die immer praktisch nur den Projekten hinterhergerannt sind.
Das ist
Und
schon.
Projekte gehen meistens so 3, 4, 5 Jahre. Die
Das ist
Zeit rennt, du
spannend.
rennst und schaffst es nicht, praktisch einen sicheren Job und eine Familie zu gründen. Und da kenne ich so viele, wo ich dann im Nachhinein dankbar bin,
Ja, dass ihr es
eine
geschafft habt.
Familie zu haben, ja, eine Familie zu haben, nicht mehr in dem Bereich zu arbeiten, was ich, sage ich mal, studiert habe. Ich habe eine Balance gefunden, ich bin zufrieden mit mir und im Reinen, aber meine Familie ist mir extrem wichtig.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Genau.
Wir haben oft die Frage, soll ich promovieren? Und meine Antwort dazu ist immer, wenn dich das Thema interessiert, ja. Aber ich finde, also so aus meiner Erfahrung auf der als ja, Bindeglied im Endeffekt zwischen dem Akademischen und auch dann der Industrie, ist halt nur die Promotion, um den Titel zu haben, um vermeintlich höhere Positionen zu bekommen. Sehe ich nicht so. Wie siehst du das?
Also ich muss sagen, die Promotionszeit an sich war für mich wirklich die tollste Zeit,
Ja, aber weil es dein Thema war, oder? Weil
weil
es Spaß
es
gemacht
mein
hat.
Thema war,
Genau.
und meine Chefin, die hat mich wirklich da freie Hand gelassen mit allem. Das war für mich die bombastische Zeit, muss ich manchmal sagen. Aber ich muss dir da wirklich recht geben, wenn du in die Industrie kommst, wird ganz, ganz selten dein Doktortitel gewertschätzt. Was mehr wert ist, ist Erfahrung in dem Bereich, dass du Kompetenzen aufweisen kannst. Und das hast du nicht, weil du verlierst 5, 6 Jahre durch die Promotion. Ungefähr, manche schaffen es auch schneller, aber in der Regel braucht man ein bisschen länger, weil immer was irgendwie dazwischen kommt oder nicht funktioniert. Aber ich habe selbst gesehen, die sagen wirklich eiskalt, du hast das studiert, dort hast du promoviert, aber das ist ein ganz anderer Bereich. So wirst du dann auch gehaltlich eingeschätzt, dass du als Neu-, also als Grünhorn, sage ich mal, anfängst. Und sich dann hochzukämpfen, ist auch schwierig. Also ich muss für mich wirklich im Nachhinein sagen, die Promotion war super schön. Wäre ich in dem akademischen Bereich geblieben und hätte es bis zu einer Professur geschafft, hätte sich das rentiert.
Genau, und ja.
Aber ansonsten muss ich sagen, Praxiserfahrung ist heutzutage mehr wert.
Das stimmt, ja. Ja, das
Ja.
versuchen wir auch immer schon zu empfehlen, möglichst Praktika, wie du sagst, Werkstudent eben nicht bei McDonald's, sondern vielleicht irgendwo im Labor, in einem
Ja,
Unternehmen, schon
genau,
mal die Kontakte
sofort
knüpfen. Genau.
richtig, weil Kontakte sind das A und
Ja,
O.
ja.
Und wenn man sich da schon gut einarbeitet, gut vernetzt, das ist auch so eine Sache.
Ja.
Sofort vernetzen, nicht irgendwie still im Kämmerchen sitzen und warten, bis man seinen Abschluss hat. Sofort vernetzen und das muss abgehen wie so ein Schneeballeffekt. Das habe ich für
Ja.
mich schon. Und immer mit HR in Verbindung sein. Das ist wirklich, nee, wirklich, so habe ich es immer gemacht.
Ja,
Das
sehr
ist
gut.
wirklich wie so ein Rezept, dass man auch schnell Jobs wechseln kann, wenn man zum Beispiel denkt, oh Mann, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass man immer ein Türchen offen hat, gehe ich dahin zu einer anderen Firma, wo ich vielleicht bessere Aufstiegschancen auch habe und wo man halt gewertschätzt wird. Ja.
Jetzt habe ich in meiner Einleitung nach gesagt, wir reden über die Vision, die Zukunft der Gesundheitsdienste. Was ist da die Zukunft? Was erwartest du?
Oh, das ist schwierig. Ich bin jetzt nicht Herr Lauterbach, aber
Ja, aber
die
vielleicht gerade hast du die besseren Antworten, also.
also ich sag mal so, alle, die im Gesundheitsdienst arbeiten, leisten ja den Hippokratischen Eid. Und was ich wirklich sehe, der Eid ist nicht mehr, was er mal war.
Ja.
Das ist leider Gottes so. Also auch wenn man hier, sage ich mal, jetzt nur zum Hausarzt, also da muss ich sagen, haben wir noch eine super Hausärztin hier in Berlin. Aber man muss sagen, diese Oldschool, ich bin Mediziner, der Gott in Weiß ist nicht mehr. Kann ich einfach so sagen. Und ja, vielfach, wenn man so in die Pharmaindustrie guckt, wird viel deklariert, was auch nicht so, sage ich mal, das Wahre ist.
Ja.
Deswegen bin ich immer froh, wenn dann so Innovationen kommen, neue Start-ups, die sich wirklich auf dem Markt durchbeißen können, um wirklich was zu schaffen, auch gegen so richtig schwere Erkrankungen anzukämpfen. Da muss ich sagen, hinkt unser Gesundheitssystem hinterher an vielen Ecken und Kanten. Aber ich meine, manchmal sind es ja auch nicht selbst die Schuld, das sind einfach
Ja.
politische Entscheidungen und
Richtig.
Sparmaßnahmen. Und das finde ich dann so traurig,
Ja.
dass eine Krankheit eine Verabredung braucht. Also,
Ja,
ich
ja.
sag's jetzt mal so.
Ja, ist so. Ja. Aber
Also.
umso positiver ist es ja, dass du jetzt aktuell einen Arbeitgeber hast, bei dem du siehst, dass es eben auch anders sein kann. Dass der
Es
Patient
geht.
wirklich im Mittelpunkt steht.
Ja, und da muss ich sagen, das sind alles sowas von motivierte Wissenschaftler, die dahinter stecken. Ich hätte nie gedacht, sowas gibt's noch.
Ja, siehst
Ich hatte
du?
wirklich schon den Glauben verloren.
Ja.
Es gibt noch so offene Freidenker, die einfach gucken, was kann man noch verändern, medizinisch oder in der Technologie, dass wir wirklich maßgeschneiderte Medizin für den Patienten
Ja.
herstellen können. Und da wird auch immer geguckt, sage ich mal, umwelttechnisch, das finde ich auch total interessant, dass nicht lange Transportwege sind, auch
Okay.
die Herstellung nach Deutschland geholt wird, dass nicht
Ja,
so
sehr
diese
gut.
großen Sachen alles in den USA gemacht
Genau.
wird, weil hier in Deutschland gibt es ja auch Studienzentren, die
Ja.
die Medikamente brauchen. Und das finde ich dann immer von meiner Öko-Seite
Ja.
super. Ich gucke dann immer, okay, wo sind die grünen Nischen in der
Sehr schön.
Pharmaindustrie?
Ja.
Und das freut mich dann immer.
Genau.
Ja.
Also es besteht Hoffnung, Gott sei Dank. Ja.
Ja, nein, wir stecken nicht den Kopf in den
Genau,
Sand.
so ist es.
Ja.
Prima. Jetzt ist die Zeit auch schon fast wieder rum. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen in unserer Schnellfragerunde. Also einfach gar nicht groß drüber nachdenken, einfach antworten. Ja,
Okay,
genau.
mache ich.
Ja. Erste Frage. Welches Projekt in deiner Karriere war besonders prägend?
Das war mein Promotionsprojekt mit den Pflanzeninhaltsstoffen.
Okay. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was genau du da gemacht hast?
Okay, ich war schon früher als Kind so eine kleine Heilkräutertante
Okay.
und habe so immer im Garten geguckt, was für Beschwerden kann ich mit welchen Pflanzen behandeln. Und ich habe dann praktisch bei der Promotion genauso ein Thema bekommen,
Okay.
wo ich einmal Pflanzen im Gewächshaus angebaut habe und einmal in vitro als Sterilkultur und geschaut habe, was haben die für Metabolite, die wir in der Kosmetikindustrie, in der Lebensmittelindustrie und auch in der Gesundheitsindustrie verwerten können. Und das war für mich super, auch eine Anbindung zur Industrie. Da haben wir viel versucht.
Ja.
Ja, aber es hat nicht so gefruchtet, wie ich es dachte. Aber vielleicht
Aber
wird es noch.
du hast versucht. Genau.
Ja.
Und vielleicht wird noch was draus.
Genau.
Vervollständige den Satz. Forschung bedeutet für mich.
Freiheit und Freidenken.
Das merkt man, ja. Also das ist jetzt wieder, wo ich denke, ja, genau, da wäre mein Sohn genau richtig. Mal gucken, wo sein Weg hinführt. Genau.
Wir bleiben in Kontakt.
Genau. Es ist 6, also wir haben noch ein bisschen. Ja. Geht noch was. Dritte Frage. Was war die wichtigste Lektion, die du in der klinischen Forschung gelernt hast?
Die wichtigste Lektion in der klinischen Forschung war, Menschen wirklich zu screenen und, wie soll ich das sagen, meine Menschenkenntnis zu verfeinern, sage ich es mal so.
Okay. Und unsere allerletzte Frage, wie immer, nenne mir zwei Personen, die deiner Meinung nach unbedingt in diesem Podcast zu Gast sein sollten.
Das ist mein Mann
Okay, sehr schön, ja.
und meine Freundin. Meine Freundin, die auch in der klinischen Forschung ist. Und wir haben uns dadurch auch kennengelernt. Und sie ist ein super netter Mensch. Also sie würde ich auch gern bei euch
Sehr
im
gut.
Hostel haben. Ja.
Dann freue ich mich. Genau, kann man ja im Nachhinein dann drüber reden. Genau.
Genau.
Ja, dann herzlichen Dank. Also ich habe ganz viel mitgenommen, war wie immer ganz anders als erwartet. Und ich finde es aber total spannend. Auch, ja, die für mich ist, also ich habe ja, wie gesagt, ein duales Studium gemacht und kenne die akademische Welt ja auch nur von außen. Und dann nochmal so schöne Einblicke von dir zu bekommen und zu sehen, wie viel Spaß das eigentlich machen kann, das war jetzt richtig schön für mich zu hören. Ja,
Super,
dann
Katrina,
ganz
ich freue
herzlichen
mich.
Dank, dass du da warst. Wir freuen uns, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr was gelernt habt. Wenn ihr noch Fragen an die Heidi habt, dann erreicht ihr sie unter anderem auf LinkedIn. Da gibt es euch bestimmt gerne eine Rückmeldung. Also sie ist ja die Expertin für Studenten, die bestimmt gerne jedem weiterhilft, wenn ihr Fragen habt. Genau, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein gutes Endjahr und ja, herzlichen Dank.